Ja, dann hast du ein neues Buch in Angriff genommen, beziehungsweise sogar schon fertiggestellt, das du jetzt verlegst. Das nennt sich Flaschenpost in die Zukunft.
Untertitel, ja. Haupttitel ist zensiert und es ist auch nur der erste Band. Also so wie es angelegt wird, sollten es mindestens drei Bände werden, um das derzeit vorhandene Material aufnehmen zu können.
Das ist ein sehr interessantes Kapitel mit verschiedenen Unterkapiteln drin. Das heißt, die erste feministische Welle. Und da habe ich mal kurz reingelesen, und das wird einfach viel zu wenig gemacht, dieses Missverhältnis aufzuzeigen, dass junge Männer in den Schützengräben zerstückelt und vergast wurden und die Frauen zu Hause über ihre Unterdrückung geklagt haben. Also das ist so unglaublich, dass das dem normalen der normalen Wahrnehmung so entgeht.
Es ist aber typisch und es ist kein Einzelfall. Es ist einfach ein typischer Wahrnehmungsmechanismus, der uns wohl teilweise angeboren ist, dann aber sowohl zivilisatorisch verstärkt wurde und dann noch einmal vom Feminismus. Das gleiche Krankheitsbild, wie gesagt, der damaligen Zeit. Heute gibt es eine solche Krankheit nach dem derzeitigen Stand der Psychologie nicht mehr. Der Hysterie, saßen die einen Frauen, wenn sie als hysterisch diagnostiziert wurden, meinetwegen zu Hause bei Kaffee und Kuchen, und die Leute in der Familie waren äußerst rücksichtsvoll, damit ihr irgendwie unverständliches, geheimnisvolles Leiden nicht verschlimmert würde und damit sie durch gute Behandlung auf den Weg der Gesundheit kommen. Ist ja auch sehr schön, Rücksicht zu nehmen auf Menschen, ist ja gar nichts dagegen, aber wenn es sich um Männer handelte, dann war das nicht so. Denn zunächst einmal ist es so, dass was typisch weiblich gilt, häufig sehr in einem sehr rosigen Licht gesehen wird, und was typisch männlich ist, entweder in einem schlechteren Licht erscheint oder negativer wahrgenommen wird. Und bei Männern war es dann so, dass sie dann im Ersten Weltkrieg in Schützengräben hocken konnten, zwischen Gasgranaten, und dort wirklich Unbeschreibliches erlebten, wobei dann einige wirklich begreifliche psychische Störungen erhielten, die man auch nach dem damaligen Stand der Medizin, der Psychologie im heutigen Sinne, gab es kaum erste Ansätze vielleicht durch Sigmund Freud, hat man sie auch als Hysteriker qualifiziert. Aber sie haben die Hysterie, die Vorteile einer Behandlung, wie sie die Frauen erhielten, nicht erhalten, sondern man hat sie Drückeberger genannt. Och, die wollen sich ja nur davor drücken, dass sie unser Vaterland verteidigen, wie es ihre Pflicht als Mann ist. Das ist ein so krasser Gegensatz, aber beschreibt nur symptomatisch eine Erscheinung, die es auf allen Gebieten gibt, auch auf dem Gebiet des Rechtes, einmal der Gesetzgebung bereits. Und damals gab es bereits Gesetze, die zum Beispiel für das gleiche Verhalten den Jungen vom Polizisten verprügeln ließen mit dem Stock, was damals eine gängige und ganz normale Bestrafungsweise war, während es ein Sakrileg gewesen wäre, die Hand an ein Mädchen oder eine Frau zu legen.
Der
Oder
Femi
bei
ja?
Bei anderen war es genauso.
Ja, der Feminismus dreht das ja um. Also die Argumentationsweise ist ja so, dass sie das, was du als Vorteil für die Frau und Nachteil für den Mann auslegst, dass das Ganze negiert wird. Und dann wird da wieder für die Gegenseite ein Schuh draus. Also, wenn man sagt, man nimmt auf die Frauen Rücksicht, dann sagt der Feminismus, die Frauen wurden in der Unselbstständigkeit gehalten. Das war eine wohlmeinende Diskriminierung, ein wohlmeinender Sexismus der Männer gegenüber den Frauen.
Das ist aber unsinnig, denn es waren die Frauen, die das so wollten. Was sich geändert hat, ist vor allem, sagen wir mal, die Selbstwahrnehmung der Frauen. Sie wollten zu jeder Zeit bevorzugt werden auf die Weise, wie es ihnen gerade passte. Und in jeder Zeit war die Kultur und die Familie Lebensinhalt, und sie wollten dementsprechend bevorzugt werden. Es war in ihrem Interesse, dass es eine solche Rollenaufteilung gab und die für sie uninteressanten, gefährlichen und unangenehmen Arbeiten waren an Männer delegiert. Das entsprach dem damaligen Bedürfnis der Frauen,
Und
dass
wenn ich
Männer
jetzt,
Schuld.
entschuldige, ich gehe mal kurz dazwischen, und weil
Ja?
ich möchte gerne den Bogen schlagen, da du ja diesen strukturalen Ansatz vertrittst und
Ja,
auch, und,
können wir
ja,
das vielleicht nochmal zurückstellen?
natürlich, ja.
Ein wichtiger Punkt, bei dem sonst sofort wieder feministisch Gesinnte dazwischen haken, weil die Argumentation unvollständig ist.
Ja.
Feministen behaupten viel. Sie behaupten auf vielen Ebenen, benachteiligt zu werden. Aber in jedem von diesen Fällen, und da gehe ich in meinen Büchern durch, das ist auch wirklich sehr viel, das kann ich hier unmöglich in einem Gespräch vorstellen, weil es einfach viel zu viele Argumente und Beweise sind. In jedem von diesen Fällen lässt sich eindeutig nachweisen, dass das, was Sie sagen, falsch ist. Dass es eine subjektive Wahrnehmung ist, die teilweise auf einer falschen Wahrnehmung beruht, die schon von der Biologie her vorgegeben ist, zum Teil aber auch auf Ideologie. Denn Sie sagen, die Menschen müssen sich so verhalten, wie es einer Ideologie entspricht, die sie eigens dafür geschaffen haben. Und wenn dann die Frauen selbst nicht so wählen, wie die Feministinnen wollen, werten die das als Beweis für Unterdrückung, was natürlich völlig hanebüchener Unsinn ist. Die Frauen haben so gewählt, weil es ihren Bedürfnissen so entsprach, während Feministinnen sie mit Ideologie zu einer anderen Wahl zwingen wollen. Und nur durch diese Ideologie, die Feministinnen aufgebaut haben, kann dann das natürliche Verhalten der Frauen und die natürlichen Bedürfnisse dieser Frauen dann plötzlich als etwas erscheinen, was dann als Unterdrückung interpretiert wird. Das ist eine rein subjektive, gefühlsmäßige, emotionale, parteiliche und frauenbezogene Umdeutung der Dinge, die keiner objektiven Untersuchung standhält. Während ich die tatsächliche Benachteiligung der Männer nicht aus solchen feministischen Methoden begründe, sondern auf völlig objektiv nachweisbaren, quantifizierbaren Ergebnissen exakter Wissenschaften, in die keine Ideologie hineinspielt. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Auf der einen Seite steht halt nur Mythos, Empfindung, und zwar Fehlempfindung, einer sehr parteiischen Empfindung, und auf der anderen Seite stehen objektive Fakten. So, und jetzt können wir gerne den Gedankensprung zur nächsten Frage machen, die du gerade stellen wolltest.
Wollte eigentlich, ich kann es nur kurz anführen, ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Bevorzugung der Frauen, das ist ja bei dir ein wesentliches Argument, das du einfach nur empirisch aufnimmst, und das will ich nochmal erwähnen, und das durch einen kulturellen Ausgleich abmildern möchtest. Also das ist nicht so, dass du sagst, Frauen dürfen nicht grundsätzlich nicht bevorzugt werden. Es liegt in der Anlage der Menschen, dass sowas stattfindet und daher auch diese Wahrnehmung. So, das wollte ich nur mal,
Ja,
ja?
darf ich darauf kurz
Ja?
nochmal eingehen?
Mhm.
Der entscheidende Unterschied ist, in einer natürlichen Lebensumgebung oder in einer natürlichen Kultur oder Zivilisation haben wir Verhältnisse, in denen eine solche Frauenbevorzugung nicht allzu schädlich ist. Ich meine, okay, es ist vielleicht ein bisschen ungerecht, man sollte niemanden bevorzugen und man kann natürlich, wenn man sich das bewusst macht, da auch ein bisschen was dran drehen und das abbauen, mildern. Aber wenn es dann weiterhin unbewusst eine gewisse Bevorzugung gibt, schadet es nicht, weil natürlich Verhältnisse und Kultur und Zivilisation auch für einen gewissen Ausgleich sorgen können. Dann haben eben Männer eigene Bereiche und dann passt alles einigermaßen zusammen. Aber in
Gut,
dem
ja.
Augenblick, wo man den feministischen Weg geht, wird diese Bevorzugung etwas, was in alle Lebensbereiche vordringt und eine zerstörerische Kraft erreicht, die sie vorher nicht gehabt hat.
Genau, das ist nämlich der springende Punkt. Die, als du, also das Argument vorhin von dir, das wird ganz leicht widerlegt werden in der Öffentlichkeit, als du sagtest, das sei nur eine subjektive Wahrnehmung. Da werden dir dann 1000 Seiten von Gesetzestexten vorgelegt, wo dann drin steht, dass die Frau hier und da keinen Zugang hat, und das als Beweis genommen, dass es objektiv eine Diskriminierung der Frau gab. Das, wenn man das näher analysiert, dass hinter dieser Einschränkung wieder eine Bevorteilung der Frau auf anderen Bereichen stattfindet. Das wird in der Regel unterminiert, nicht gesagt, ist dann aber auch zu kompliziert, um es unmittelbar zu verstehen.
Da möchte ich noch mal einhaken.
Ja.
Grundsätzlich ist es so, und das ist auch evolutionsbiologisch nachgewiesen, dass die Verdrängungsmechanismen von Frauen, die Männer nicht in Frauengruppen haben wollen, stärker sind als umgekehrt. Das ist bereits biologisch so. Es ist auch so, dass Männer nicht in Frauengruppen gelassen werden, ganz abgesehen davon, dass Männer die Schwangerschaft nicht haben und die Frauenrolle nicht übernehmen können. Allein die Idee, dass eine Rollenverteilung eine Diskriminierung im Sinne von Benachteiligung sei, ist bereits ein grundsätzlicher Fehlschluss. Ist gut, dass du das angesprochen hast. Das ist ein grundsätzliches Missverständnis von dem, was menschliches Leben, menschliche Kultur, menschliche Zivilisation ausmacht. Bereits die ersten Hominiden vor Jahrmillionen haben angefangen mit dieser Differenzierung einmal der Geschlechter und auch geschlechtlicher Aufgaben. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Gesetzestexte spiegeln einfach nur den Bedarf wider der jeweiligen Zeit, in der für die Menschen es vollkommen selbstverständlich war, dass man gegenseitig füreinander Aufgaben übernimmt und dass dann jeder sich einmal darauf verlassen kann, der andere tut das für mich, er hat ein Recht darauf und deswegen tue ich auch etwas für ihn. Und deswegen braucht man dann später, wenn der Staat beginnt, das hat er im Laufe der letzten Jahrhunderte zunehmend gemacht, eine Kultur, die nicht auf Gesetz, sondern auf etwas Gelebten, von innen kommenden, etwas natürlich Gewachsenem beruht, zu verdrängen durch gesetzliches Regelwerk. Das ist schon etwas Problematisches, denn ein gesetzliches Regelwerk ist nie so ausgeglichen wie etwas, was natürlich und ohne direktes bewusstes Herumpfuschen des Menschen gewachsen ist. So wie auch eine Sprache. Normalerweise sind Sprachen nicht ausgedacht, sondern sie haben sich in Jahrtausenden, wahrscheinlich sogar in Jahrzehntausenden entwickelt. Aus sich selbst heraus, ohne dass je irgendjemand da ein Gesetz erlassen hat, so, ihr müsst das so und so machen, sondern das ist etwas, was wie ein lebender Organismus sich entwickelt hat. Nur deswegen können wir Sprachfamilien aufbauen und sehen, dass dass Sanskrit und andere Sprachen zusammenhängen mit alteuropäischen Sprachen wie dem germanischen Sprachzweig, dem keltischen oder dem slawischen, die alle irgendwie zusammen eine große Familie bilden und andere Sprachfamilien aus. Und manche gehen noch weiter und sagen, ja, viele von diesen Sprachfamilien haben vielleicht noch vorher auch wieder einen Zusammenhang. Das ist eine lange, lange, lange natürliche Entwicklung. Und genau das Gleiche gilt auch für die menschliche Kultur. Das ist so alt und so universell, es ist menschlich universell. Wenn es wirklich Machtverhältnisse gewesen wären, das ist auch ein Argument aus dem ersten Band, dann müsste es da Unterschiede geben. Dann müsste es sein, dass man es hier so und auf einem anderen Kontinent vielleicht ganz anders gemacht hätte. Aber es gibt Dinge, die überall, in allen Kulturen, ohne Ausnahme, auch in den Patriarchaten, auf denen die Feministinnen sich berufen, gleich sind. Und auch in den radikalsten Matriarchaten, die es tatsächlich gegeben hat, wo die Frau eine übermäßige starke Position hat und der Mann eine lächerliche Rolle, was niemand haben möchte. Selbst in den Matriarchaten, auf die sie sich berufen, hat es genau die gleiche Strukturen gegeben, abstrakt gesehen, die gleiche Geschlechterergänzung und in manchen von diesen Matriarchaten sogar besonders streng. So hieß es. Ich glaube, es waren die Irokesen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls ein nordamerikanischer Indianerstamm mit patriarchalischer Struktur. Da hieß es, dass gerade bei ihnen die Geschlechterrollen ganz besonders stark gewesen seien, also für den Einzelnen nicht transzendierbar. Stärker als,
Gender-Paradox.
als, in, als, in, als etwa in sogenannten Patriarchaten,
Ja,
wobei
genau.
das auch nur eine strukturelle Unterscheidung ist. Es ist nicht Patriarchat in dem feministischen Sinne. Es hat also, obwohl es das gleiche Wort verwendet, nichts damit zu tun. Interessanterweise haben die Feministinnen dann bei ihren Zensuraktionen, das zum Beispiel auf Wikipedia, ganz schnell wieder gelöscht, weil es ihrer Ideologie widersprach.
Wobei Fiona Bain hier kurz mal erwähnt werden sollte. Das ist ja diese unsägliche Feministin, die den Männern die das Thema Antifeminismus dort redigiert und da einen unglaublichen Artikel zusammengeschustert hat. Ist nur für den einen oder anderen Hörer, der diesen Artikel bei Wikipedia noch nicht kennt, ein Hinweis. So, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Gut, ja, du kannst mir ja gerne mal das schicken. Du hast mir auch zu Philosophie beim letzten Mal was erzählt von einem Kollegen. Schick mir da gerne mal per E-Mail Links. Nochmal zurück, ein Gedankensprung zu dem Thema vorher. Es ist also ganz wichtig, dass wir da den grundsätzlichen Fehler in der feministischen und inzwischen leider auch gesamtgesellschaftlichen Diskussion, Debatte erkennen. Diese Unterschiede, die es früher gab, waren eben keine, die Macht ausdrückten und schon gar nicht Macht von Männern. Ja, solche Strukturen waren eher, wenn überhaupt, dann durch Frauen, weibliche Selektion, weiblichen Bedarf entstanden.
Weibliche Macht.
Weiblich, ja, aber unabhängig davon, sie sind etwas menschlich Universelles, was es überall gab, auch in den radikalsten Matriarchaten, auf die sich Feministinnen berufen. Das heißt, ihre Grundargumentation ist von Anfang an völlig verkehrt. Solche Unterschiede sind natürlich gewesen. Sie sind ein natürlicher Bestandteil der menschlichen Natur. Man kann die Rollen verändern, aber dass es Rollen gibt, dass Menschen einen Bezug aufeinander haben, ist etwas Notwendiges. Das ist so alt wie die Menschheit. Das ist Teil der menschlichen Evolution, Teil der menschlichen der Entwicklung zum Menschen hin aus dem Tierreich. Also wir würden uns tatsächlich in das Tierreich zurückbegeben, wenn wir darauf verzichten wollten.
Das ist ein sehr einsichtiger Satz und den kann man nicht oft genug sagen, der aber auch gleichzeitig nicht besonders operabel ist. Also man kann daraus jetzt keine neue Ideologie zaubern, eine neue Partei basteln und dann das versuchen politisch durchzudrücken. Das setzt nach meiner Ansicht eigentlich ein Bewusstsein und eine Demut der Beteiligten voraus, sowas anzuerkennen und sich dafür zu öffnen.